Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Beiner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, gleich mal kalter Einstieg, erste Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel und Pater Karl, ich schaue wahnsinnig gerne die Stunde der Seelsorge, besonders auch, weil Pater Karl südländisches Temperament hat. Das finde ich immer so toll mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, dann gleich die erste Zuschrift, wo du zeigen kannst, wie dein südländisches Temperament gleich hochgeht. Wir machen schon so, interessant. Sehr geehrte Damen und Herren, im Sinne von Jesus ist das alles nicht. Die katholische Kirche sind zwar alle Christen, werden aber von einem Konzern geleitet. Mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, ich sitze hier in Ruhe.
Also das ist doch ein Schmarrn, ja, also Entschuldigung, das ist ja wirklich ein Schmarrn, ja. Also wenn man weltliche Firmen kennt, ja, Konzerne und so weiter, die natürlich jetzt eben Kunden generieren müssen, um Gewinne zu generieren und so weiter, wo es ja aber auch nicht darum geht, das ist ja auch eine Unterstellung, die irgendwie so aus diesem marxistischen Milieu jetzt eben kommt, als würde es immer nur darum gehen, dass man jetzt eben Gewinn und Reichtum und Luxus optimiert. Wir leben von Wirtschaft, wir leben von Arbeit, wir leben von Konzernen. Es ist gut, dass es das gibt. So gut ist es der Menschheit noch nie gegangen wie jetzt. Ja, also Wirtschaft kann töten, ja, um ein Wort von Papst Franziskus zu zitieren, aber Wirtschaft ist auch der Grund dafür, damit wir jetzt eben Wohlstand haben. Insofern ist Konzern, ja, also schon so ein linker, demagogischer Ausdruck jetzt eben, der automatisch Negatives insinuiert. Was die Kirche tatsächlich ist, sie ist Pneuma und Institution, wie Hansus von Balthasar sagt. Sie ist aus dem Heiligen Geist geboren, aber sie hat natürlich auch konkret sichtbare Organe. Das sind die Menschen, das sind die sakramental Geweihten, das sind die, die sich Gott jetzt eben hingeben, das sind die Getauften. Und das Ganze muss auch durchorganisiert sein. Und man braucht natürlich auch, damit man jetzt eben die Aufgaben erfüllen kann, man braucht dazu natürlich auch weltliche Strukturen. Auch Jesus eben jetzt ist von Leuten empfangen worden, er hat sich bewirten lassen müssen und so weiter, musste irgendwo schlafen. Und es hat, wie wir eben dann hören, auch der Judas hatte die Kasse über. Also es muss dort auch ein System gegeben haben, wie das Ganze finanzverwaltet ist. Aber dass die Kirche jetzt ein böser, manipulativer, jetzt kommt der Südländer raus, ich bin aber nur Österreicher, wir sind nicht direkt Südländer, wir sind da so zwischen allem, ja, slawischer Raum, Ungarn, Deutsch, Italienisch und so weiter. Also romanischer Raum, also wir sind so ein Mixtum, Kompositum und wir sind deshalb auch alle sehr verschieden. Ich bin noch dazu ein Wiener, also auf jeden Fall südländisches Temperament, Entschuldigung, das ist ein Schmarrn, ja. Hört's mit dieser Propaganda gegen die Kirche auch. Sie stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass die Kirche institutionell und strukturell, ja, es besser macht, als ich es derzeit jetzt eben erlebe, wo Jesus auch sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichtes. Bei uns läuft vieles dilettantisch und das Schlimme ist, dass man noch dazu manchmal aus geistlichen Gründen stolz darauf ist, dass man nichts weiterbringt und nichts kann.
Ja, wenn ich hier zum Fenster rausschaue, über den Platz drüben ist schon der Vatikan. Und der Vatikan ist ja nicht einfach Vatikan, sondern es gibt drei Dinge mal auseinanderzuhalten. Zum einen ist Papst Leo, das Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft, nämlich der katholischen Kirche mit 1,4 Milliarden. Du sagst es immer wieder in dieser Sendung. Und insofern ist der Vatikan hier das Zentrum. Zweitens, der Vatikan und der Papst ist auch das Oberhaupt des Staates, der Vatikanstadt. Der hat 0,44 von einem Quadratkilometer. So groß wie 62 Fußballfelder, ist ein Staatsgebiet, das kleinste Land der Welt mit 54 Einwohnern. Auch das ist der Vatikan. Oder der Vatikan ist auch der Heilige Stuhl, nämlich das Völkerrechtssubjekt mit diplomatischen Beziehungen zu allen anderen Staaten. Also Vatikan ist schon mal nicht gleich einfach Vatikan, katholische Kirche, genau, ja. Alles hier. Man muss es ein bisschen auseinanderklauen.
Genau, und der Vatikan ist auch noch nicht gegendert. Wir sagen Vatikan und nicht Mutikan. Ja, also der Vatikan ist eine Organisation sui generis. Ja, das war ein alter Sparwitz. Ja. und so weiter. Auf jeden Fall, also er geht aber auf was Übernatürliches zurück, weil Jesus vor den Felsen von Caesarea Philippi dem Simon, dem Sohn des Johannes, sagt, du bist der Fels. Warum? Weil dieser Simon ihn bekannt hat als den Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Und dann sagt Jesus, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und um jetzt eben dieses Institutionelle, das in dieser Person des Petrus hier beginnt, des Petrusamt, wo Jesus dann im Johannesevangelium sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, wo er im Lukasevangelium sagt, ich habe für dich gebetet. Also es ist, um das zu schützen, braucht es dann eben etwas Institutionelles. Und da, weil eben Petrus in Rom gestorben ist, im Circus Vaticanus und dann dort begraben worden ist, und weil dort eben sein Nachfolger ist, Linus, Clemens, Cletus, Xystus, Cornelius und so weiter, also wie die ersten Päpste dann eben jetzt sind, da gibt uns schon der heilige Irenäus eine Liste von den ersten Bischöfen von Rom, seinen Nachfolgern, ist hier etwas Institutionelles und dann über Kirchenstaat und Auseinandersetzung, Freiheit gegenüber dem Kaiser, der die Bischöfe einsetzen wollte und so weiter, entwickelt sich hier eben diese heutige Form, die wir haben, Staatsterritorium, der Papst hat mit seinen 44 Hektar aber zumindest eben jetzt die Möglichkeit, dass er Staatsoberhaupt gilt, deshalb auch diplomatische Beziehungen möglich sind. Das alles dient jetzt eben der Mission des Petrus. Aber bitte aufpassen, die Kirche ist kein Konzern wie Google oder wie irgendeine Mega-Firma, Global Player, McDonald's oder so, sondern die Kirche ist wirklich so strukturiert, dass der Petrus eine bestimmte Funktion im Apostelkollegium hat, nämlich er ist für die Einheit zuständig. Aber eben jetzt die Kirche ist so strukturiert, dass die Bischöfe jeweils Christus vor Ort sind. Deshalb wird ein Bischof auch gesalbt am Kopf, wenn er bei der Bischofsweihe, weil er eben Christus, den Gesalbten vor Ort jetzt eben darstellt. Und diese Bischöfe, das Kollegium jetzt eben, das Apostelkollegium, das Bischofskollegium, hat eben den Papst, es ist immer cum Petro et sub Petro, also mit Petrus und unter dem Petrus und hat als solche seine Funktion. Aber der Papst ist nicht ein lonely player, ein einsamer Wolf, ja, der hier jetzt eben für die ganze Kirche jetzt eben im letzten, wie soll ich sagen, alle Entscheidungen zu treffen hat und so weiter. Er hat eine Rolle, eine Aufgabe, die natürlich mit dieser gigantischen Globalisierung, wir sind überall, die katholische Kirche, 1,41 Milliarden Menschen, also gigantisch jetzt eben zu leisten ist. Und für diese Aufgabe ist das, was im Vatikan läuft, also da möchte ich jetzt nichts mehr dazu sagen, aber da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten.
Pater Karl, deshalb bin ich da, um auf diese Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Wir kommen jetzt zum Thema Kirche und Finanzen, Vatikan und Finanzen. Ich berufe mich jetzt an dieser Stelle auf einen Beitrag von domradio.de vom 12. Mai 2026, also einfach ein paar Tage alt. Der Beitrag heißt, Kirche verliert jedes Jahr hunderte Millionen. Da gibt es eine Aussage des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Vatikanbank. Der Vatikan hat eine eigene Bank, IOR heißt die. Das war ein Franzose, Jean-Baptiste de François. Der war dort der Aufsichtsratsvorsitzende von 2014 bis jetzt Ende April 2026. Also ganz kurz hat seine Dienstzeit geendet. Und er sagt wortwörtlich, ich zitiere aus diesem Beitrag, die Kirche verliert jedes Jahr hunderte Millionen durch Inkompetenz und Machtstreben. Zitat Ende. Und dass die Vatikanbank in der letzten Bilanz 51 Millionen Gewinn ausgewiesen hat, das erklärt er so, weil sie jetzt, Zitat, Experten an Stellen einsetze, wo bis dahin Inkompetenz herrschten. Also, hier gibt es Potenzial nach oben.
Ja, also ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, dass unser Kardinal Schönborn ja verantwortlich war oder noch ist für die Vatikanbank von Papst Franziskus noch gemacht, weil das eine große Sache ist, oder der für mich heiligmäßige, weil falsch und infam angeklagt Kardinal Pell von Australien. Also das ist hier, das ist ein großes Thema, Kirche und Geld. Ja, also ich weiß nicht, da sind die Leute sehr fixiert. Ich war ja nur in kleinen Bereichen tätig, als erst als Pfarrer und so weiter. Und ich kann nur sagen, also das Geld geben die Leute gerne, wenn sie sehen, dass der Pfarrer nicht auf Geld aus ist. Ja? Also die Leute wollen mit Recht. Ja? Petrus sagt auch bei seinem ersten Heilungswunder, das er an der goldenen Pforte jetzt eben macht, in der Apostelgeschichte, Gold und Silber besitze ich nicht. Ja? Aber im Namen Jesu des Nazareas sage ich dir, steh auf. Also die Kirche ist dazu da, nicht Gold und Silber zu besitzen, sondern sie ist dazu da, geistliche Güter auszuspenden. Insofern ist es ein guter Instinkt jetzt eben des Volkes Gottes, wenn man das beargwöhnt, Kirche und Geld. Nur muss man halt auch sehen, also ohne das spielt es halt nichts. Ja, also wir sind halt in dieser Welt, ja, aber wir streben in die Ewigkeit und besitzen kann man ohnehin nur etwas, solange man sitzen kann. Wenn man im Totenbett liegt, ja, und jeder Papst und jeder Kardinal und jeder Bischof und jeder Priester liegt einmal im Totenbett, ja, kann man nichts mitnehmen. Deshalb, also, und ich kann nur sagen, also von meinem Training her und von meinem, was ich bei meinen Mitbrüdern und Priestern sehe, also ich kenne keinen Priester, der geldgierig ist. Ja, also das muss ich wirklich, oder keine Ordensfrau oder so. Aber eben, die müssen auch gut wirtschaften. Und weil du das gesagt hast, verliert eben jetzt Geld durch Inkompetenz. Das ist natürlich auch etwas von der Ausbildung. Ich bring jetzt mein Beispiel. Ja, ich war Pfarrer, da hatte ich Leute, die mir die Finanzen gemacht haben. Ich war für die Hochschule als Rektor 19 Jahre zuständig. Wir müssen dort Spenden sammeln, weil die Hochschule von 60 auf 340 Studenten, Priesterstudenten gewachsen ist. Ja, ich hatte von Geld nie eine Ahnung. Ich habe aber immer gute Finanzverwalter gehabt. Ich konnte die Sachen so kommunizieren, dass die Leute gut spenden. Genauso ist mir hier dann bei Missio gegangen. Also ich habe hier tolle Leute, die mir die Finanzen machen, die auch sagen, da musst aufpassen, ja, da gehen wir zu viel Geld aus und da musst schauen und da müssen wir aber investieren, dass wir dort neue Spender bekommen oder dass wir diese Information geben. Die Leute wissen das nicht. Für den Weltmissionssonntag die Materialien vorbereiten. Also ich habe Leute, die mich hier gut beraten und meine Aufgabe ist es, als frommer Priester, über die Dinge zu reden und sie zu kommunizieren. Ich unterschreibe viele Sachen und wäre damit auch formal zuständig, von denen ich mich nicht auskenne. Also es kommt ganz wesentlich darauf an, dass du die Leute hast, die wirkliche Experten sind. Und wenn der Vatikan das bisher nicht hatte, ja, so kann man sagen, dann seid selber schuld. Ja. Das dürft ihr nicht machen. Ihr braucht die besten Experten für die Finanzen, die aber auch diese apostolische Weite haben. Weil das sehe ich jetzt auch. Bei uns die Kirche geht runter, der Kirchenbeitrag wird weniger. Und was machen sie bei uns? Ja, also so wie ich es hier erlebe, man kontrolliert nieder. Ja. Also, und wenn du nur niederkontrollierst und nur reglementierst, ja, also du musst auch investieren. Du kannst nicht am Saatgut sparen, wenn du ernten möchtest. Wenn wir eine Spendenaussendung machen an, sagen wir mal, jetzt eben 40.000 Menschen hier in Österreich, dann kostet es eben 18.000 Euro. Aber der Rücklauf ist 350.000 Euro im Schnitt. Ja? Also soll ich jetzt eben hier sagen, na 18.000 Euro, um Gottes Willen, oft schreiben mir die Leute, so viel Geld, sie müssen so viel Geld haben, dass sie solche Briefe schicken. Na, wir haben nicht viel Geld, ja, aber wir müssen das machen, weil viele dann doch auch reagieren. Und dann habe ich 18.000 Euro jetzt eben investiert und mit den 350.000 Euro, also sprich 320.000 Euro, 330.000 Euro, helfe ich dann. Ja? Also man muss auch wirtschaften, ja? Also sonst geht das Ganze jetzt eben nicht. Ja? Und das ist eben gut, wenn es im Vatikan auch ankommt. Weil wehe uns, wenn wir mit den Dingen dieser Welt, die uns nur anvertraut sind, um eben jetzt das Evangelium voranzubringen, um den Ärmsten und Schwächsten zu helfen, wehe uns, wenn wir damit verantwortungslos umgehen.
Und so ein Fall wird auch erwähnt in dem Beitrag von domradio.de, das wird man auch bekannt sein, nämlich Kardinal Bichu, der hat Immobilieninvest gemacht in London und da 100 bis 150 Millionen verloren. Und dieser langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Vatikanbank, François, sagt wortwörtlich, das ist das Geld der Gläubigen. Es ist ein absoluter Skandal. Und glaubt, das muss man einfach stehen lassen.
Es ist ein Skandal. Es ist eine Fehlinvestition und so weiter. Also es ist etwas, das tragisch ist, ja. Zugleich aber muss man sagen, also ich hatte das Problem hier, wie in der Corona-Zeit, wo ich dachte, also jetzt ist Missio tot, ich bin der letzte Nationaldirektor, Lockdown und so weiter, alles war zugesperrt und so weiter. Und dann haben wir mit KTV, Messeübertragungen, EBTN und so weiter, Livestream Und die Leute haben uns dadurch kennengelernt, die Spenden sind gestiegen. Und dann kam plötzlich jetzt eben, haben die Banken gesagt, ja, also ihr habt jetzt die, so viel Geld und wir müssen ja dann jetzt umsetzen. Also ich kann ja nicht irgendwie, ich fahre nicht nach Afrika und tue dann dort Euros verteilen, ja, sondern da werden Projekte eingereicht, die müssen geprüft werden, ein Vertrag gemacht werden und so weiter. Und wir haben jetzt so viele Projekte gehabt damals, 2020, 2021 nicht. Und dann waren plötzlich die Rücklagen da und die Banken haben gesagt, ja, also wir müssen jetzt Negativzinsen verlangen, ja. Und da habe ich die Panik bekommen und habe gesagt, ich werde doch nicht der Bank dafür zahlen, damit die mein Geld haben. Ja, das ist das Geld der Gläubigen. Warum soll ich da Negativzinsen zahlen? Und dann hat er mir gesagt, okay, Immobilieninvestitionen. Und damals waren hier günstige Sachen in Wien zu kaufen, weil ja Geschäftslokale frei waren. Und wir haben was gekauft, wo jetzt die Perser, unser Zentrum für die neu getauften Perser drinnen ist. Gott sei Dank. Und wenn mein Nachfolger das mal verkaufen möchte, dieses Immobilienlokal, wo eben die Perser sich treffen und Katechesen stattfinden, 400, 500 Perser haben wir hier, ja, die prachtvoll sind, ja, weil sie so aus dem im Glauben sind. Also auf jeden Fall, und der kann das verkaufen und wird gut verdienen. Also man muss schon wirtschaftlich auch denken, ja. Und also ich möchte jetzt den Kardinal Becciu oder wie der heißt, nicht in Schutz nehmen, aber Fehler können passieren, ja, weil das Wichtigste ist, dass jetzt eben hier wirtschaftlich verantwortungsvoll gemacht wird. Und was da nicht gegangen ist, dass das hochsensible Spekulationen waren und dass das dann oft Leute sind, die sich auch nicht so gut auskennen, wie vielleicht, also ich weiß nicht, wie gut sich der Kardinal ausgekannt hat, offensichtlich nicht, ja, weil eben dieser Verlust ist wirklich dramatisch und das ist wirklich ein Skandal. Also wenn man denkt, wie bei Miss Österreich, was man mit diesem Geld, 120 Millionen oder so hast du gesagt, was man mit dem machen könnte, ja, also das ist wirklich, also da möchte man nur weinen über sowas.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Ballner, ich habe im Internet gelesen, dass ein Kardinal in Rom eine luxuriöse 400 Quadratmeter große Wohnung hat und er ist nicht der Einzige. Dieser Luxus vom Mann, weiß ich, stößt mich so ab. Jesus hatte laut Bibel keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte, aber immer zu Spenden aufrufen an Menschen, die nicht viel haben, aber selber in Luxus schweigen. Für was braucht ein Kardinal und die Bischöfe so viel Geld? Die sollten alle mal von dem Gehalt eines Rentners leben. Viele Grüße.
Also da kann ich ganz einfach antworten. Ich kenne zwei Wohnungen in Rom von Kardinälen. Ja, das ist Propaganda. Also das könnt ihr vergessen. Also das ist wirklich ein Unsinn. Ja, also kein Kardinal wohnt im Luxus. Das sind halt alte Gebäude, meistens renovierungsbedürftig und so weiter und so fort. Bitte fallt auf diese Propaganda nicht rein. Ja, das ist bösartige, antikirchliche Propaganda. Der Vatikan ist eine Bruchbude im Vergleich jetzt eben zu den großen Konzernen dieser Welt jetzt eben, die den Menschen ausbeuten wollen. Und so, also ausbeuten ist jetzt übertrieben, aber wo es wirklich nur um Wirtschaft geht. Der Vatikan ist eine Bruchbude. Also jeder Pfarrer in Österreich wohnt besser als ein Bischof, als ein Kardinal jetzt eben in Rom. Ja? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich, und ich ärgere mich maßlos über diese Sachen. Ja? Weil das ist immer das Beste, Neid produzieren und der schwimmt in einer goldenen Bar, der war nicht der Kardinal und so weiter. Ja, diese alten Palazzo, diese Bruchbuden und so weiter und so fort, diese unmögliche römische Möblierung, ja, was man bei dir da im Hintergrund sieht, also das, nein, das ist nicht, aber nein, bitte, Entschuldigung, da kommt mein südländisches, österreichisches Temperament durch. Ja, bitte, das stimmt einfach nicht. Glaubt diesen Schmarrn nicht, liebe Katholiken. Es ist Propaganda gegen die Kirche.
Pater Karl, ich sitze hier nicht im Vatikan, sondern bei Rome Reports und ich finde das sehr nett hinter mir. Also das ist sicherlich keine Puppe hier. Aber, also ich kenne mich jetzt nicht aus bei dieser Thematik, aber was ich weiß, dass bis vor wenigen Jahren wirklich viele keine Miete bezahlt haben. Das ist der Vatikan aber eben jetzt geändert hat. Und es ist ja auch bekannt, Papst Franziskus hat schon eine arme Kirche gefordert. Er selber hat in der Casa Santa Marta gelebt, in zwei Zimmern. Papst Leo ist jetzt wieder in den Apostolischen Palast eingezogen. Solche Dinge kann ich da dazu sagen. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter, Pater Karl, lass mir das mal stehen.
Thomas, Thomas, Leute, das ist doch kein Kriterium. Wenn jemand Verantwortung hat, ja, das ist doch was anderes als den, auf den Malediven jetzt eben liegen um ein paar tausend Euro und dort jetzt eben Cocktail schlürfen oder sonst irgendwas oder die Arbeitsräume haben, die du brauchst, um Verantwortung für die Weltkirche auszuüben. Ja, da brauchst du doch Instrumentarien, auch eine Wohnung, die normal und Büros, die normal eingerichtet sind. Und hier dann zu sagen, eben jetzt die Qualität eben jetzt deines kirchlichen Arbeiters in Rom entscheidet sich daran, ob er jetzt ein kleines Zimmer hat oder irgendwas. Das ist ein Unsinn. Wir müssen wollen, dass die Leute ordentlich arbeiten. Und dazu brauchen sie auch die Infrastruktur, auch des Wohnens und der Büromöglichkeit, damit sie das tun können. Hier dann Neid zu schüren, ja, luxuriös und so weiter und so fort. Und da hat ein Büro von 40 Quadratmetern und wie schrecklich und so weiter. Das ist doch wirklich irre, liebe Leute. Seid ihr mal normal, dass ihr solche Fragen überhaupt stellt? Seid froh, dass die wichtig ist, dass die ordentlich arbeiten. Ich will, dass sie ordentlich arbeiten. Hier meine Mitarbeiter. Ich habe hier für eine Mission Mitarbeiter. Ich will, dass die in guten Büros arbeiten, die hell sind, ja, die der Zeit entsprechen, wo die alles sehr einfach eingerichtet bei uns, ja, aber praktisch und so, dass sich alle wohlfühlen. Das ist das Entscheidende. Dann bringen sie auch die Leistung und davon profitieren dann die Ärmsten und Schwächsten, denen wir helfen. Ja. Anders geht es gar nicht. Die Leute müssen gut arbeiten können und dazu gehört auch jetzt eben der Verantwortung entsprechend ein Umfeld jetzt eben, damit diese Arbeit getan werden kann. Das muss das oberste Design der Einrichtung der Wohnung des Arbeitsplatzes sein.
Pater Karl, kann dir sein, dass du mit deinem südländischen Temperament, das Mikrofon ist schon noch da, weil ich höre dich ein bisschen schlecht, aber alles gut. Ja, kommen wir mal, alles da. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie finanziert sich überhaupt der Vatikan? Ich habe das so ein bisschen zusammengesucht. Ist auch mal interessant, das zu wissen. Der Vatikan erhebt keine Steuer. Das macht er nicht, obwohl es ein Staat ist. Haben wir ja vorher erklärt. Also Einnahmen sind sicherlich Spenden von Gläubigen aus aller Welt. Dazu gehört der sogenannte Peterspfennig. Der Vatikan finanziert sich ganz stark aus Eintrittsgeldern in die Vatikanischen Museen zum Beispiel. Ich habe eine Zahl gehört von 85 Millionen im Jahr Eintrittsgelder dort, weil es auch Tage gibt, wo man kostenlos reingehen kann. Der Vatikan verfügt über Immobilien, hauptsächlich hier in Rom, aber auch in New York, in London, in der Schweiz, was weiß ich wo, kenne mich ja nicht aus. Hat natürlich auch Geldanlagen, Aktien, Anleihen. Ich lese auch von Goldreserven, gibt's auch. Der Vatikan hat einen Wirtschaftsbetrieb. Er verkauft Münzen, er verkauft Briefmarken, er verkauft Druckerzeugnisse wie Bücher. Der Vatikan lebt auch von der Vergabe von Lizenzrechten. Zum Beispiel auch wir bei KTV bezahlen eine jährliche Gebühr, dass wir heilige Messen und alle diese Dinge übertragen dürfen. Gut, das ist ja ein riesen personeller Aufwand. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Dann der Vatikan finanziert sich auch durch die Vermietung von Räumlichkeiten, zum Beispiel für Firmenevents. Auf katholisch.de habe ich sogar gelesen, dass der Autohersteller Porsche hatte die Sixtinische Kapelle einmal angemietet. Also das habe ich gefunden zu den Einnahmen des Vatikans.
Also das ist interessant. Also da gibt es einiges, was du da aufgelistet hast, das mir nicht so gut gefällt. Ja. Also zum Beispiel, wir haben immer das Problem, dass wir Fotos ja, auch kaufen müssen. Kostet dann nicht viel, wenn ich jetzt, demnächst bin ich wieder beim Heiligen Vater. Aber dann gibt es natürlich das Foto, möchte man haben, ja, wo der Papst, ich hoffe, dass mir dann unseren Rosenkranz von Gott kann jetzt eben segnen wird. Also da braucht man das Foto, weil wir müssen als päpstliche Missionswerke genauso zahlen jetzt eben wie normale Gläubige. Gut, das kann man sich leisten, ja. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, wie man kirchenintern jetzt eben, wie soll ich sagen, einfacher umgeht mit eigenen Organisationen, die natürlich dann weltkirchlich sind. Auf der anderen Seite, das ist kein großes Thema. Ja, also der Vatikan muss sich irgendwie finanzieren. Also ich gerate immer ein bisschen ins Saft, ja, weil ich mir ja wünschen würde, dass der Vatikan sich modernisiert, dass er technisch jetzt eben vorankommt, dass die Büros dort auch von den vatikanischen Mitarbeitern besser sind. Ja. Also nichts Schlimmeres kann einem passieren, als dass du einen Job im Vatikan bekommst als Priester, weil dann ist dein Lebenskomfort weg. Ja. Dann bist du in lausigen Büros, dann kriegst du sehr geringes Gehalt und so weiter und so fort und lebst dort praktisch ohne Seelsorge und ohne Beziehungssystem. Also mir tun die Kurienmitarbeiter wirklich von Herzen leid. Ja. Und deshalb, also ich finde, das sind in gewisser Weise haben die eine Form von Martyrium, was sie dort jetzt eben haben, beziehungsweise man muss es mögen, aber es ist also unvorstellbar, anders, als wenn man hier in Österreich Pfarrer ist, Priester ist, Seelsorger oder wie ich es hier erleben darf, jetzt eben bei Missio, wo wir auch diese lebendige Seelsorge, Mittagsmesse mittlerweile haben, Jugendumfeld und so weiter. Also es ist schrecklich, im Vatikan zu arbeiten und deshalb glaube ich, ist gut, also wenn man da nicht irgendwelche Ressentiments jetzt eben schürt, dass eben eine kirchliche Organisation, also die für eine Weltkirche zuständig ist, auch ihre, dass da vieles just, also nicht, dass da jetzt rüberkommt, der Pater Karl ist für einen reichen Vatikan, das bin ich absolut nicht. Ja. Aber eben, ich bin für einen Vatikan und für ein Zentrum der Weltkirche, das jetzt eben wirklich die Ressourcen hat, um die Aufgaben, und die Aufgaben sind gigantisch, sie sind Aufgaben, die Jesus dem Petrus übertragen hat, ja. Also diese Aufgaben in der heutigen Zeit eben adäquat auszuführen. Und da sollte man sich als Katholik jetzt eben wirklich ein bisschen wappnen und nicht da diese plumpe, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammende marxistische Propaganda gegen den Reinfall, der reiche Vatikan und so weiter. Also das ist nicht adäquat. Ja? Die, im Gegenteil, also die Mitarbeiter verdienen doch unser Gebet und unser Mitleid. Noch einmal, ja.
Der Vatikan hat auch Ausgaben. Es ist ein großer Verdienst von Papst Benedikt XVI, das ganze System, den Finanzbedarf des Vatikans transparenter gemacht zu haben. Zum Beispiel auch wieder auf domradio.de finde ich einen Beitrag, der verweist auf die Bilanz von 2024. Und da werden die Gesamtausgaben des Vatikans auf 527,8 Millionen Euro festgelegt. Für was braucht der Vatikan das Geld? Der hat ungefähr 5.000 Mitarbeiter. Also geht es natürlich auch um die Löhne. Übrigens, das ist ständig steigend. Davon 1.200 Frauen. Das ist Stand März 2023. Das sind jetzt sicher wieder mehr. Es werden auch die Diplomaten finanziert. Es wird Vatikan Media. Vatikan hat eine ziemlich große Medienabteilung. Journalisten und so weiter. Techniker werden hier finanziert. Die Behörden, also die Dikasterien, werden finanziert. Der Unterhalt der Gebäude, Unterhalt der Peterskirche, ist ja die größte Kirche, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und natürlich auch für Karitatives. Pater Karl, vielleicht noch ein Thema, bevor wir Zuschriften kriegen dazu. Der Vatikan verfügt ja auch über ganz viele Kunstschätze. Die kann er ja nicht einfach so verkaufen. Er könnte es verkaufen. Aber was wäre denn dann?
Ja, das Problem ist nicht, also der Vatikan, also für manche Sachen, die da in den vatikanischen Museen stehen, da würdest du für ein Einzelexponat in anderen Ländern schon ein ganzes Museum dafür jetzt eben bauen. Das ist natürlich sensationell, weil hier eine 2000-jährige und darüber hinaus ist vieles aus der Antike hier geronnen ist und zu sehen ist, das ist sensationell. Das ist auch recht, dass der Vatikan davon verdient, vor allem durch die Eintrittsgelder für die vatikanischen Museen. Aber sonst jetzt eben kannst du das nicht umsetzen. Also wenn du was Geschichtliches hast, ich sehe das ja an meinem Kloster im Heiligen Kreuz, wir sind 900 Jahre alt, du musst bewahren, du musst erhalten, du musst restaurieren. Also du kannst dir eine Abteikirche, die 900 Jahre ist, nicht um den Hals hängen wie ein Goldketterl, ja, sondern du musst es dauernd erhalten. Es kostet dich was. Ja. Du hast natürlich was Schönes, aber es kostet dich auch was. Und genauso ist es natürlich auch in Rom. Ja, aber sonst würde ich mal wünschen, weil du die Mediensache, also gibt es ein Bild vom Papst in diesem Medienzentrum außerhalb von Rom. Also da schauen diese Apparaturen aus, wie aus den 80er Jahren. Ja. Also wie aus einem Science-Fiction-Film vor 50 Jahren. Also das ist skurril, ja. Also das ist alles veraltet dort. Wenn du bei Vatikan, wenn du Radio Vatikan reingehst, wo ich oft auf Besuch bin, großartige Mitarbeiter dort, aber die Büros, ja, und diese Gänge, ja, also ich möchte in Tränen ausbrechen. Also ich war ja sehr viel in den Medien 2008 mit unserer CD Charm Music Paradise. Also ich war in Frankfurt, ich war in Mainz und so weiter bei den verschiedenen Medien. Also überall schaut es besser aus oder hier in Wien, nicht ORF. Also alles schaut besser aus als eben die Nachrichtenzentrale der Weltkirche, der 1,4 Milliarden Weltkirche. Also dort kann gigantisch investiert, damit die jetzt in die neue Zeit jetzt einfach kommen. Weil das ist nicht irgendein Luxus, den man dort hat, sondern es ist die Aufgabe eben jetzt des Heiligen Stuhles, jetzt eben die Mission der Kirche voranzubringen im Auftrag des Papstes. Und deshalb braucht es dort gute Medienzentrum, gute Büros. Ja. Es braucht dort wirklich etwas. Also wir haben, glaube ich, einmal eine Sendung gemacht, Bruchbude Vatikan, möchte es ein bisschen relativieren, also Bruchbude ist es keine, aber es ist einfach ein Innovationsbedarf da und die Gläubigen sollten bitte aufhören, ja, also sich da noch einmal in einen Neidkomplex jetzt eben treiben zu lassen. Wir sollten für jede und jeden dankbar sein, vom Papst bis zum kleinsten Mitarbeiter an der Kurie, bis zu jedem Angestellten im Vatikan, jeder Frau und Mann, die dort arbeiten, dass sie das jetzt eben für die Weltkirche tun.
Pater Karl, ein schönes Schlusswort für diese Sendung. Ich bitte dich jetzt um ein Gebet und den Segen.
Wir beten für den Heiligen Stuhl und für den Petrus-Nachfolger Leo XIV. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie dabei waren. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.